Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
So, wir lesen aus dem Srimad Bhagavatam, Kanto 2, Kapitel 2. Der Herr im Herzen. Ata
kavi
namasu
yavat
artha
syat
apramato
yavasaya
buddhi
siddhe
anyatarte
na
jateta
tatra
parishramam
Tatra
samikshamana
Ata
kavir namasu
yavadartha
Syada pramato vyavyasaya
buddhi
Syada pramato vyasaya Syada pramato vyavasaya
buddhi
Siden yar tarte na yate tatatra Parishramam tatra samikshamanaha Ata kavir namasu yavadartha Syara pramato vyavasaya buddhihi Siren yartarte na yate tatatra Parishramam tatra samikshamanaha Ta kavir namasu yavadartha Yada prapata vyasaya buddhihi Tere yatatra nayate tatatra Nanan tatra samikshamanaha Ata kavir namasu yavadartha Syara pramato vyavasaya buddhihi Sirenya tartina yate tatatra Parishyamana tatra samikshamanaha Ata Aus diesem Grund Kavi Der Erleuchtete Namasu Nur in Namen Yavat Mindestmaß Arata Notwendigkeit. Syat muss sein. Apramata, ohne sie von Sinn zu begehren. Vyavasaya buddhi, Kraft der Intelligenz gefestigt. Siddhe, für Erfolg. Anyatha, andernfalls. Arthe, im Interesse von. Na, sollte niemals. Yateta, streben nach. Tatra, dort. Parishramam, schwer arbeitend. Tatra, dort. Samikshamanaha, jemand, der praktisch sieht. Übersetzung. Aus diesem Grunde sollte sich der Erleuchtete nur um das Mindestmaß der zum Leben notwendigen Dinge bemühen, während er sich in der Welt der Namen aufhält. Er sollte Kraft seiner Intelligenz gefestigt sein und niemals nach unerwünschten Dingen streben, da er die Fähigkeit besitzt, praktisch zu erkennen, dass all solche Bemühungen nur schwere Arbeit für nichts sind. Erläuterung. Der Bhagavata Dharma oder der Kult des Srimad Bhagavatam unterscheidet sich klar vom Pfad fruchtbringenden Tuns, der in den Augen der Gottgeweihten nur Zeitverschwendung ist. Das gesamte Universum, oder vielmehr in diesem Falle die gesamte materielle Existenz, besteht als Jagat. Nur damit die Lebewesen Pläne entwerfen können, um so ihre eigenen Stellung bequem und sicher zu machen. Obwohl jeder sehen kann, dass dieses Dasein weder angenehm noch sicher ist und auf keiner Stufe der Entwicklung jemals angenehm oder sicher werden kann. Diejenigen, die vom trügerischen Fortschritt der materiellen Zivilisation betört sind und damit einem Trugbild nachlaufen, sind zweifellos irre. Die gesamte materielle Schöpfung ist nur eine Spielerei von Namen. Ja, sie ist nichts anderes als eine verwirrende Schöpfung aus Materie wie Erde, Wasser und Feuer, Gebäuden, Möbeln, Autos, Wohnhäusern, Mühlen, Fabriken, Industrien, Frieden und Krieg. Und selbst die höchste Vollkommenheit der materiellen Wissenschaft, nämlich die Atomenergie und Elektronik, sind nur verwirrende Namen materieller Elemente, mit denen die begleitenden Reaktionen der drei Erscheinungsweisen der Natur. Weil der Geweihte des Herrn sie vollkommen durchschaut, liegt ihm nichts daran, unerwünschte Dinge für eine Situation zu schaffen, die keinen Bezug zur Realität hat, sondern lediglich aus Namen besteht, die so bedeutungslos sind wie das Geplätscher von Meereswellen. Große Könige, Führer und Soldaten kämpfen miteinander, um ihren Namen in die Geschichte eingehen zu lassen. Doch schon nach kurzer Zeit vergisst man sie und sie machen einer neuen Geschichtsepoche Platz. Der Gottgeweihte indes erkennt, wie sehr Geschichte und historische Persönlichkeiten sinnlose Erzeugnisse der unsteten Zeit sind. Der fruchtbringende Arbeiter strebt danach, mit Frauen, Reichtum und weltlicher Bewunderung sein Glück zu machen. Doch diejenigen, die in der vollkommenen Wirklichkeit verankert sind, interessieren sich nicht im geringsten für solche Dinge. Für sie ist all das nur Zeitverschwendung. Jede Sekunde des menschlichen Lebens ist wichtig und deshalb sollte sich ein erleuchteter Mensch sehr bemühen, seine Zeit mit größter Umsicht zu nutzen. Eine einzige Sekunde des menschlichen Lebens, die mit der vergeblichen Suche nach Glück in der materiellen Welt vergeudet wird, kann niemals ersetzt werden, nicht einmal mit Millionen von Goldmünzen. Deshalb wird der Transzendentalist, der aus den Klauen Mayas oder dem Leben in Illusionen befreit werden will, ermahnt, sich von den Äußerlichkeiten der fruchtbringenden Arbeiter betören zu lassen. Das menschliche Leben ist nicht für Sinnenbefriedigung bestimmt, sondern für Selbsterkenntnis. Das Srimad Bhagavatam belehrt uns von Anfang bis Ende ausschließlich über dieses Thema. Das menschliche Leben ist einzig und allein für Selbsterkenntnis bestimmt. Eine Zivilisation, die sich diese höchste Vollkommenheit zum Ziel gesetzt hat, verschwendet keine Kraft und Zeit mit der Erzeugung unerwünschter Dinge. Solch eine vollkommene Zivilisation bildet die Menschen daran aus, nur das anzunehmen, was unbedingt zum Leben notwendig ist. Oder mit anderen Worten, nach dem Grundsatz zu handeln, das Beste aus einem schlechten Geschäft zu machen. Mit dem schlechten Geschäft sind unser Körper und unser Leben gemeint. Denn das Lebewesen ist eigentlich spirituelle Seele. Und daher ist spiritueller Fortschritt des Lebewesens unbedingt notwendig. Das menschliche Leben ist dafür bestimmt, diese wichtige Tatsache zu erkennen. Und man sollte dementsprechend handeln, indem man nur so viele Dinge annimmt, wie sie zum Leben notwendig sind. Und mehr von Gottes Gaben abhängt, ohne die menschliche Energie für etwas anderes zu verschwenden. Wie zum Beispiel die Gier nach materiellem Genuss. Eine Zivilisation, die nach materialistischem Fortschritt strebt, ist eine Zivilisation der Dämonen, die schließlich in Kriegen und Hungersnöten endet. Der Transzendentalist wird hier ausdrücklich ermahnt, standhaften Geistes zu sein und dass er selbst dann, wenn es ihm schwerfällt, ein einfaches Leben und hohes Denken aufrechtzuerhalten, nicht dem Geringsten in seiner festen Entschlossenheit nachgibt. Für einen Transzendentalisten ist es selbstmörderisch, mit Menschen, denen es nur um die Befriedigung der Sinne geht, engen Umgang zu haben. Denn so wird er sich um den eigentlichen Gewinn des Lebens bringen. Shukadeva Goswami kam zu Maharaj Parikshit, als dieser die Notwendigkeit für eine solche Begegnung spürte. Es ist die Pflicht eines Transzendentalisten, Menschen zu helfen, die wirkliche Erlösung suchen und sie bei ihren Bemühungen zu unterstützen. Man mag zur Kenntnis nehmen, dass Shukadeva Goswami Maharaj Parikshit niemals begegnete, während dieser als großer König herrschte. In welchem Geist ein Transzendentalist handeln sollte, wird im nächsten Schloka erklärt. Nochmal der Vers. Ataka vira namasu yavad hardha syat apramato yavasaya buddhi siden yatardhe na yateta tatra parishramam tatra samikshamanaha. Aus diesem Grunde sollte sich der Erleuchtete nur um das Mindestmaß der zum Leben notwendigen Dinge bemühen, während er sich in der Welt der Namen aufhält. Er sollte Kraft seiner Intelligenz gefestigt sein und niemals nach unerwünschten Dingen streben, da er die Fähigkeit besitzt, praktisch zu erkennen, dass all solche Bemühungen nur schwere Arbeit für nichts sind. So, dieser Vers beginnt mit: Aus diesem Grunde sollte sich der Erleuchtete nur um das Mindestmaß der zum Leben notwendigen Dinge bemühen. In anderen Worten, Srila Prabhupada, Srimad Bhagavatam, bezieht sich hier auf den vorhergehenden Vers oder Verse. Im vorhergehenden Vers hieß es: Die Art und Weise, wie die vedischen Klänge aufgezeichnet sind, ist so verwirrend, dass die Intelligenz der Menschen auf bedeutungslose Dinge wie die himmlischen Königreiche gelenkt wird. Die bedingten Seelen träumen von solch trügerischen himmlischen Freuden, doch in Wirklichkeit erfahren sie an solchen Orten kein greifbares Glück. Und nochmal den Vers. Aus diesem Grunde sollte sich der Erleuchtete nur um das Mindestmaß der zum Leben notwendigen Dinge bemühen, während er sich in der Welt der Namen aufhält. Er sollte Kraft seiner Intelligenz gefestigt sein und niemals nach unerwünschten Dingen streben, da er die Fähigkeit besitzt, praktisch zu erkennen, dass all solche Bemühungen nur schwere Arbeit für nichts sind. So, hier hören wir von Shukadeva Goswami. Darüber, was es bedeutet, der materiellen Welt zu entsagen. Nur in den nachfolgenden Versen erklärt uns Shukadeva Goswami noch detaillierter, was die Haltung eines Sannyasis sein sollte. Das ist im Grunde spezielle Anweisung für Sannyasis, für Menschen, die oder Personen, die der Welt entsagt haben. Da gibt es diese beiden, wie sagt man, Ausdrücke, ne, im Sanskrit, Praviti Mark, Niviti Mark. Praviti Mark bezieht sich auf den Pfad und auf den Weg der regulierten Sinnenbefriedigung. Und hier erwähnt Shukadeva Goswami im vorhergehenden Vers diesen Weg, dass man nämlich durch eine regulierte Sinnenbefriedigung seine materiellen Wünsche, wie sagt man es im Deutschen, aufzehrt, no, burns, wie sagt man es im Deutschen, ausbrennt, ausbrennt. Und Niviti Mark bezieht sich auf den Pfad der Entsagung, dass man nämlich der Welt entsagt. Und hier in der Erläuterung erklärt uns Srila Prabhupada noch ausführlicher, was das bedeutet, Entsagung. Oder besser gesagt, Srila Rupa Goswami hat uns in seinem seinem Bhakti Rasamrita Sindhu, im Nektar der, wie sagt man noch im Deutschen, Nektar der Hingabe, ne? Nektar der Hingabe, das Phänomen von Nirbanda Krishna Sambande erklärt. Dass man nämlich alles in der Beziehung zu Krishna sehen sollte. Dass es ein höheres Prinzip ist als das bloße Prinzip der Entsagung, wenn man alles in der Beziehung zu Krishna sieht. Nur wie kann man, wenn man ein Verständnis hat vom Krishna-Bewusstsein, oder wenn man Krishna-bewusst ist, wie kann man der Welt entsagen, wo man doch versteht, dass im Grunde alles Krishna gehört. Wenn ich zum Beispiel deinem Pullover entsage, einen wunderschönen grünen, grauen Pullover. Ich sage, dieser Pullover, der interessiert mich überhaupt nicht. Das ist im Grunde eine völlig sinnlose Erklärung. Weil dieser Pullover wird von Anfang nicht gehört. Das ist dein Pullover, oder? Dein Pullover? So in der gleichen Weise, wenn wir Krishna bewusst werden, wir beginnen die Dinge durch die Augen Krishnas zu sehen und durch die Augen des Shastras, Veda Chakshusha, beginnen wir auch zu verstehen, dass im Grunde Nirmama nichts mir gehört. Alles gehört Krishna. Und der Bhagavad Gita bekräftigt Krishna diese Sicht. Am Ende des fünften Kapitels sagt Krishna, Bhaktaram Yagetabasam Sarvaloka Maheshwaram Suridam Sarvabhutanam Gyatvamam Shanti. Shanti. Wirklich in Frieden erlangt man nur dadurch, dass man die drei Dinge akzeptiert, die uns Krishna in diesem Vers erklärt. Bogdadam Yagetabasam. Bogdadam, Bogi, bezieht sich auf den Genießer. Also man versteht, dass Krishna der höchste Genießer ist. Bogdadam Yagya, von allen Opfern und von aller Tapas, von allen Entsagungen, die man sich auferlegt. Das Resultat sollte man zu Krishna aufhören. Krishna sollte der Nutznießer all dieser Bemühungen sein. Sarvaloka Maheshwaram. Sarvaloka. Sarva bedeutet alle. Krishna ist der Besitzer von allem. Von allen Lokas, von allen Planeten. Und allem, was sich auf diesem Planeten befindet. Sarvaloka Maheshwara. Maheshwara. Er ist der Höchste oder der Besitzer oder Kontrollierer von allem, was wir in der materiellen Welt oder auch in der spirituellen Welt vorfinden. Und dann Suridam Sarvabhutanam. Suridam bezieht sich auf einen Freund. Srila Prabhupada hat erklärt, dass es verschiedene Arten von Freunden gibt. Da gibt es intime Freunde oder mehr formelle Freunde oder politische Freunde. Suridam, Srila Prabhupada erklärt, bezieht sich auf einen Freund, der um unser Wohl bemüht ist. Suridam. So Krishna sagt uns in der Bhagavad Gita, dass er der einzige, ewige, wohlmeinende Freund aller Lebewesen ist. Und das wird sehr schön erklärt hier in der Erläuterung von Srila Prabhupada, dass nämlich alles zeitweilig ist in der materiellen Welt. Es ist alles sein Anfang und alles sein Ende. Das heißt, der Bhagavad Gita sagt Krishna auch, dass diese materielle Schöpfung, diese materielle Welt unbegrenzt wandelbar ist. Wir finden niemals genau die gleiche Situation vor. Die materielle Welt ist ständigen Wandlungen unterworfen. Oder dem Einfluss der Zeit, dem unsichtbaren Einfluss der Zeit, verändert sich die materielle Welt ständig. Und im Einfluss der Zeit entstehen die Dinge und werden wir geboren. Und im Einfluss der Zeit wachsen wir heran. Wir bestehen für einige Zeit, reifen, reproduzieren uns. Oder wie Prabhupada sagte, schaffen einige Nebenprodukte. Nach einiger Zeit schrumpft der Körper oder fällt der Körper langsam in sich zusammen. Und dann kommt der Tod. So diesem Einfluss der Zeit kann sich kein Mensch entziehen oder kein Lebewesen in der materiellen Welt entziehen. Und in der gleichen Weise wechseln wir auch ständig unseren Körper. Leben nach Leben, haben wir eine neue Familie, haben wir ein neues Heim, haben wir neue oder Personen, die uns umgeben und so weiter. Dieses ständigen Wandlung unterworfen. Und der und all unsere Freunde und all die Personen, die uns nahestehen, verschwinden nach einiger Zeit. Da gibt es ein sehr schönes Beispiel. Bhagavatam heißt es, da wird unsere Gemeinschaft verglichen mit den Staubpartikeln, die auf dem Wasser, wie sagt man, schwimmen. Manchmal sieht man zum Beispiel im fließenden Wasser, in Stellen, wo das Wasser weniger fließt, dass da alle möglichen Dinge, wie sagt man, auf der Oberfläche schwimmen. Und diese Partikel, die auf der Oberfläche des Wassers schwimmen, die schwimmen zusammen, die verbinden sich und binden so eine Art von, wie sagt man, Teppiche. Und wenn eine kleine Strömung, ein Wirbel entsteht, dann werden diese ganzen Teile wieder getrennt und jedes Teil schwimmt in seine eigene Richtung und trifft sich nie wieder zu, nie wieder. Und in der gleichen Weise heißt es im Bhagavatam, kommen wir auch zusammen. In Gesellschaften, in Familien, in Communities, wie sagt man, Gemeinden, oder in denen wir Gemeinschaft haben mit anderen Lebewesen, die sich in der gleichen Lebensform befinden. Und dann im Laufe der Zeit durch den Strudel der Zeit, durch die Wechselwirkung der materiellen Natur, werden wir getrennt. Und jeder geht seinem eigenen Bestimmungsort zu, gemäß seines Karmas. Und wir treffen uns, es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir uns jemals wiedersehen in der Zukunft. Aber wenn wir die Bhagavad Gita studieren, dann können wir verstehen, dass da ein Freund ist, der in unserem Herzen weilt, der uns begleitet. Sarvasya cha hamridi sanivisto matasmitir gyanam apahanam cha. So Krishna sagt, Sarvasya, ridi. Ich befinde mich im Herzen aller Lebewesen. Von mir kommt Erinnern, Wissen und Vergessen. Das ist die besondere Barmherzigkeit Krishnas. Er beweilt in unserem Herzen als unsichtbarer Freund. Er ist so lange unsichtbar oder unmanifestiert, wie wir nicht kein Interesse an ihm haben. Das Wunderbare, was auch Srila Prabhupada in der Bhagavad Gita noch weiter ausführt, er sagt, Krishna ist unter allen Umständen immer unser wohlmeinender Freund, selbst wenn wir ihn nicht wahrhaben wollen, wenn wir nichts von ihm wissen wollen. Er erfüllt uns neutral, er verhält sich völlig neutral im Herzen und gibt uns alle die Dinge, die wir brauchen. Er gibt uns, erfüllt uns alle unsere Wünsche, aber er mischt sich nicht ein in unser Geschehen. Und da gibt es ein anderes schönes Beispiel in Upanishaden. Da gibt es das Beispiel vom Baum, in dem sich zwei Vögel befinden. Der eine Vogel, der springt von einem Ast zum anderen, um die Früchte des Baumes zu genießen. Und der andere Vogel ist völlig friedlich, in sich selbst zufrieden, Atmarama, selbstzufrieden, und beobachtet nur seinen Freund. Und wartet darauf, ihm bless in Deutsch? Ihn zu segnen. Wartet nur darauf, ihn zu segnen. Und er hat alle Möglichkeiten, ihm alle seine Wünsche zu erfüllen. Aber der andere Vogel hat kein Interesse. Aber so wie er ein bisschen Interesse zeigt an seinem ewigen Freund, ist der in der Lage, ihm all seine Wünsche, seine wirklichen Wünsche, sein wirkliches Interesse zufriedenzustellen. Und deshalb heißt es in diesem Vers in der Bhagavad Gita, Suridam Sarvabhutana. Krishna ist unser ewiger, wohlmeinender Freund, der uns von Leben oder von Körper zu Körper zu Körper begleitet. Und in der Bhagavad Gita erklärt dann Krishna zum Ende, nur wenn wir diese drei Dinge akzeptieren, dass Krishna nämlich der Genießer ist, der Nutznießer all unserer Bemühungen sein sollte, dass er der Besitzer von allem ist, Nirmama, dass uns nichts gehört, sondern alles Krishna gehört. Und dass er der ewige, wohlmeinende Freund ist, der uns Leben nach Leben seit unvordenklichen Zeiten auf unserer Reise durch die materielle Welt begleitet, erlangen wir wirklichen Frieden. Das heißt, mit anderen Worten, wir können keinen wirklichen Frieden erlangen, solange wir nicht in unserer Position als Diener oder als Teile Krishnas verankert sind. Und an einer anderen Stelle erklärt uns Krishna zwei weitere Qualitäten der Überseele im Herzen. Upadrashta Anumand. Das bedeutet, dass der Herr im Herzen weilt, nicht nur als unser wohlmeinender Freund, sondern er weilt auch im Herzen als der Zeuge, als der ewige Zeuge. Mit anderen Worten, ne, selbst wenn wir uns verstecken, das Licht ausmachen, die Tür zuschließen, ne, und ungestört uns unseren, wie sagt man, unseren Beschäftigung nachzugehen, trotzdem gibt es Zeugen. In Bhagavatam heißt es, nicht nur die Überseele, ne, da gibt es so viele andere Zeugen. Aber vor allem die Überseele. Ne. Krishna befindet sich im Herzen und es ist auf seine Anwesenheit im Herzen zurückzuführen, dass wir genau das bekommen, was uns zusteht. Er gibt uns unser Karma. Er ist der Zeuge. Srila Prabhupada hat mal ein schönes Beispiel gegeben in dieser Beziehung. Er hat erzählt, dass als er ein kleines Kind oder ein Kind war, da schickten ihn seine Eltern zu einer schottischen Schule in Kalkutta. Zu der Zeit war es für die gut situierten Familien in Indien war das sehr vornehm, ihre Kinder in englische Schulen zu schicken. Und in dieser Weise erklärte Srila Prabhupada, dass die englischen Lehrer aufgrund ihrer Unkenntnis oder auch ihrer Arroganz immer die vedischen Traditionen und die indischen Traditionen kritisierten. Und einmal kam das Thema, ging es um Karma, um das Gesetz des Karma. Und der Lehrer sagte, wie ist es möglich, dass sie für etwas bestraft werden, wenn es doch keine Zeugen gibt? Dass wir bestraft werden oder Reaktionen erleiden müssen, obwohl es keine Zeugen gibt. Wie im Gericht zum Beispiel, wenn es ja keine Zeugen gibt, dann gibt es ja keine Strafe. Solange nicht jemand überführt ist, oder solange es keine Zeugen gibt oder keine Beweise gibt für sein Handeln, kann man nicht verurteilt werden. Ist man unschuldig. Und Prabhupada erklärte dazu, dass er, weil er noch sehr ungeschult war in der vedischen Philosophie, fühlte er sich sehr, wie sagt man, er fühlte sich, wie sagt man, schlecht, wie sagt man im Deutschen, fühlte sich schlecht, aber er konnte nichts dagegen argumentieren. Und Srila Prabhupada erklärte dazu, aber später, als er begann, die Shastra zu studieren und vor allen Dingen, als er seinen spirituellen Meister getroffen hatte, konnte er sehr gut verstehen, dass es Zeugen gibt. Nämlich, dass es Zeugen im Herzen ist. Die Überseele. Und dass die Überseele aufgrund ihrer Anwesenheit, weil die Überseele sich im Herzen befindet, und alldurchdringendes, vollkommenes, eine vollkommene Intelligenz hat, dass alles ganz genau registriert wird. Alles, was wir tun. Selbst wenn wir es vergessen. Krishna vergisst es nie. Und Erlaubnisgeber, Upadashtanumand. Erlaubnisgeber bedeutet, dass Krishna uns genau das gibt, was uns zusteht. Nicht weniger und nicht mehr. Er gibt uns genau das. Und er sagt, letztlich gibt es auch keine wirkliche Ungerechtigkeit. Sondern wir bekommen genau das, was uns zusteht. Da gibt es einen sehr schönen Vers im Srimad Bhagavatam. Da heißt es, dass, ich kann mich nicht mehr genau an den Text erinnern, aber dem Sinn nach heißt es da, dass eine, wie hier auch erklärt, eine leuchtende Seele, eine große Seele, dass sie niemals klagt. Dass sie versteht, wenn mir irgendetwas Schlechtes widerfährt, dass das zurückzuführen ist auf meine, sündhaften Handlungen in der Vergangenheit. Und dass der Herr so barmherzig ist, dass dieses Leid schon vermindert hat, um mich nicht unnötig zu stören, aufzuhalten in meinem spirituellen Leben. Genau wie das Beispiel, das auch Srila Prabhupada in der Bhagavad Gita eine Erläuterung gibt. Er sagt, wenn sich ein Gottgeweihter verletzt, zum Beispiel in der Küche, und Kartoffeln schälen oder dergleichen, dass er denkt, oh, im Grunde hätte mir noch viel mehr Leid zugestanden. Ich hätte noch viel mehr leiden müssen. Durch die Barmherzigkeit Krishnas wurde diese Reaktion auf ein Minimum reduziert, sodass ich mich nur in den Finger geschnitten habe. So, und dann heißt es in diesem Vers in Bhagavatam, erst einmal ist das die Haltung eines Gottgeweihten. Und dann heißt es, dass der Gottgeweihte trotz aller Schwierigkeiten fortfährt, dem Herrn zu dienen. Und während er leidet, die Reaktion, die Überreste seiner sündhaften Handlung aus der Vergangenheit erleidet, betet er zum Herrn auf der Tiefe seines Herzens, betet er zu Krishna, ihm seine Barmherzigkeit zuteil werden zu lassen. Und Barmherzigkeit bedeutet nicht unbedingt, dass wir befreit werden von Leid. Die wirkliche Barmherzigkeit, wir sehen zum Beispiel, dass auch große Seelen so viel leiden. Zum Beispiel Wenn wir zum Beispiel nur an die Pandavas denken, wie die gelitten haben zum Beispiel. Oder die Königin Kunti. Oder andere große Seelen, wie die gelitten haben. Und scheinbar ist es keine Tatsache, dass Krishna einen befreit vom Leid. Die wirkliche Barmherzigkeit, mit anderen Worten, ist nicht, dass wir befreit werden vom Leid. Weil solange wir unsere materielle Existenz fortsetzen, müssen wir leiden. Weil der Körper bedingt ist durch die materielle Natur. Die wirkliche Barmherzigkeit Krishnas ist es nämlich, dass er uns niemals ihn vergessen lässt. Dass wir unter allen Umständen, in allen Bedingungen, dass wir uns immer an Krishna erinnern können. Und dass wir niemals unser Vertrauen, unseren Glauben verlieren und unsere Entschlossenheit, Krishna zu dienen. So, das ist ein wichtiger Punkt. Und dann heißt es am Ende dieses Verses im Bhagavatam, heißt es, dass wenn jemand diese Haltung aufrechterhält und Krishna niemals vergisst und selbst inmitten der größten Schwierigkeit immer sich an Krishna erinnert und entschlossen ist, dem Herrn zu dienen, dass die Befreiung letztlich, die wirkliche Befreiung, dass sie ihm zuteil wird als sein natürliches Recht, sein natürliches Anrecht. Srila Prabhupada erklärt dazu, dass genau wie wenn zum Beispiel jemand, wir kennen zum Beispiel über die ganze Welt, kennen wir das, wenn man Eltern hat, und wenn die Eltern sterben, dass man nach einer Zeit, dass man das, wie hat man das, das Eigentum der Eltern erbt. Dass man die Erbschaft antritt. Es sei denn, die Eltern haben ihn enterbt. Da gibt es viele Beispiele von Devotis, die von ihren Eltern enterbt wurden. Weil die nicht mit dem Krishna-Bewusstsein übereinstimmten. Aber wenn man ein fügiger, wie sagt man fügiger? Ein ergebener Sohn seiner Eltern ist, ist ganz natürlich, dass man das Eigentum seiner Eltern erbt. In der gleichen Weise erklärt Srila Prabhupada, wenn ein Gottgeweihter entschlossen ist in seinem hingebungsvollen Dienst und selbst inmitten der größten Schwierigkeiten, selbst inmitten des größten Leids, Krishna niemals vergisst und immer zu ihm betet aus der Tiefe seines Herzens und unbeirrbar ist in seiner Entschlossenheit, dem Herrn zu dienen, dass er die Barmherzigkeit Krishnas ganz natürlich verdient. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass nämlich Krishna im Herzen weilt, dass er uns begleitet. Und es heißt auch, Srila Prabhupada erklärt in der Bhagavad Gita in der Erläuterung, wo er über die Qualitäten oder die Qualifikationen, besser gesagt, eines Sannyasi spricht. Dass der Sannyasi, und dass wenn jemand entsagt und die Stufe des Sannyas annimmt, dass er dieses starke Vertrauen haben sollte. Dass er nämlich versteht, ich bin nie alleine. Krishna ist immer mit mir. Krishna befindet sich in meinem Herzen. Krishna begleitet mich. Krishna hält mich. Krishna gibt mir alles, was notwendig ist, um ihm zu dienen. Weil der Prabhupada erklärt dazu, dass jemand, der dieses Verständnis nicht hat, der diese Überzeugung, dieses Vertrauen nicht hat, dass er sich nach einiger Zeit einsam fühlt. Oder dass ihm etwas fehlt. Oder dass er vielleicht so neidisch wird. Auf die Haushälter, die so viele Möglichkeiten haben. Die ein schönes Bett haben, eine schöne Frau haben, schöne Kinder haben, ein Bankkonto haben. So viele Töpfe haben und Bilderrahmen und dergleichen. Möbel, wie hier gesagt wird und so weiter. Autos, Kleiderschränke und so weiter. So, hier spricht der Schlepphaar ein bisschen hart, dass all diese Dinge unnütz sind. Klar, sie sind nutzlos, solange sie uns nur belasten im hingebungsvollen Dienst. Aber wie wir am Anfang erklärt haben, Srila Rupa Goswami lehrt uns das Prinzip von Nirvana Krishna Sambandhe, Krishna Sambandhe. Wenn wir nämlich alles, Yukta Vairagya, wenn wir verstehen, dass die Dinge mit Krishna verbunden sind, sind wir beschützt von der verunreinigenden Kraft der materiellen Natur. Das ist im Grunde, was Krishna-Bewusstsein bedeutet. Der Baba hat diesen wunderbaren Ausdruck gegeben. Krishna-Bewusstsein. Das war nämlich Krishna-Bewusstsein. Man versteht, in der Allen steht Krishna. Krishna ist derjenige, der mich erhält. Krishna ist derjenige, der mich beschützt. Und ich sollte deshalb alles annehmen, was förderlich ist im hingebungsvollen Dienst. Alles zurückweisen, was nicht förderlich ist im hingebungsvollen Dienst. Sollte keine Bemühungen machen, die unabhängig sind vom hingebungsvollen Dienst. Das sind die Prinzipien der Sharanagati, die Prinzipien der Hingabe. Manchmal fragen die Bodhis oder fragen uns Personen, wie wissen wir, dass jemand hingegeben ist? Wie können wir das messen? Das sind die Prinzipien, die wir eben erwähnt haben. Und zum Schluss heißt es, nun ganz zum Schluss heißt es, von den 6 Prinzipien ist, dass man immer bescheiden und demütig ist, auch ein Prinzip. Das heißt mit anderen Worten, selbst wenn man eine große Seele wird, sehr viel Erfolg hat in seinen Bemühungen im hingebungsvollen Dienst, wird eine große Seele niemals stolz. Hält sich niemals für die Ursache der Dinge. Wir haben zum Beispiel diese Haltung in der materiellen Welt, wenn wir etwas, wenn etwas nicht funktioniert oder wenn wir Fehler machen oder wenn wir Probleme haben, dann geben wir automatisch die Schuld anderen. Dann suchen wir die Schuld in anderen. Oder im schlimmsten Fall geben wir vielleicht sogar Gott die Schuld. Zum Beispiel wie die Königin wie ist denn noch der König? Mit den Tausenden von Frauen, wie ist er noch? Krishna? No. Chitakit. Ihr kennt alle die Geschichte, das in Bhagavatam. Als der König letztlich ein Kind, als eine seiner Königin ihm letztlich ein Kind gebar, waren beide völlig, wie sagt man, überwältigt von Freude. Und irgendwie wurde das Kind dann vergiftet von den anderen Frauen, die neidisch waren. Und als das Kind tot war, war die Königin so vom Schmerz überwältigt, dass sie ganz spontan Gott die Schuld gab. Wie ist das möglich, dass Gott sowas erlaubt? Das ist extrem, dass wir Gott die Schuld geben. So, und wenn wir Erfolg haben normalerweise, wenn wir unsere Bemühungen erfolgreich sind, dann halten wir uns selber für die großartigen Schöpfer dieser Dinge. Aber die Haltung eines demütigen oder bescheidenen Vaishnavas ist anders. Wenn ich keinen Erfolg habe oder wenn ich Fehler mache, sind das meine Unzulänglichkeiten, wie sagt man, meine Unzulänglichkeiten, sagt man in Deutschland? Meine Unzulänglichkeiten. Und wenn ich Erfolg habe, dann bin das nicht ich, sondern das ist Krishna. Wenn zum Beispiel jemand 4 Bücher verteilt hat an einem Tag. Und die Devotis, die anderen Devotis fragen, den erfolgreichen Buchverteiler, wie hast du das gemacht, Prabhu? Wow, wie ist denn das möglich? Normalerweise sagen dann die Devotis nicht, ich bin die Ursache, ich bin großartig. Sondern was sagt dann die Bodhi? Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Es war Krishna. Das war die Barmherzigkeit meines spirituellen Meisters. Die Barmherzigkeit, die Segnung der Vaishnava. Oder? So, das ist die Haltung einer hingegebenen Seele. Einer großen Seele. Dass man demütig und bescheiden ist. Und in der Haltung ist es möglich, die Dinge in der richtigen Perspektive zu sehen. In der Bhagavad Gita sagt uns Krishna, jemand, der mir ständig immer hingegeben, Tesham Sadata Yuktanam Bhajatam Pidipuvakam Adami Buddhi Yogam Tam Jenam Upayantite. Jemand, der mir, ich weiß nicht, im Deutschen heißt, der Vers, kann jemand genau die Übersetzung in Deutsch? Jemand, der mir ständig ergeben ist oder so ähnlich? Ne? Ja, dem gebe ich die Intelligenz, durch die er zu mir gelangen kann. Es ist sehr schwierig, der materiellen Natur zu entkommen. Sehr, sehr schwierig, aus diesem Labyrinth der materiellen Existenz herauszukommen. Aber Krishna gibt uns das Versprechen in der Bhagavad Gita, dass jemand, der ihm völlig ergeben ist, dass er ihm die Intelligenz gibt, durch die er zu ihm gelangen kann. So, Krishna ist unser wohlmeinender Freund, ist unser Erhalter, ist unser ewiger, wohlmeinender Freund, der uns Leben nach Leben begleitet. Aber wir können Krishnas Anwesenheit nur wahrnehmen, wenn wir uns läutern, wenn wir uns reinigen, unser Herz reinigen. Wenn so der Herz angefüllt ist mit so vielen materiellen Wünschen, manifestiert sich Krishna nicht im Herzen. So, das ist eine Grundbedingung, wie wir eben erklärt haben, für Sannyasis. Im nächsten Vers erklärt uns, wir wollen nicht vorgreifen hier, wir wollen dem Bhagavatam nicht die Spannung nehmen. Wie sollen wir jetzt schließen? Wir haben irgendwelche Fragen dazu? Oder Kommentare? Oder Kritiken?